Hoffenzellen redet über Biotech.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Genominal-Podcast. Ja, ihr fragt euch jetzt bestimmt, wer hier gerade spricht, und vielleicht erinnert ihr euch noch an die erste Folge, wenn ihr die auch gehört habt, dass bei uns die Sprechenden wechseln werden. Und ja, heute darf ich euch was erzählen und ich habe auch noch eine andere coole Person dabei, aber vielleicht erstmal zu mir. Ich heiße Philipp, ich bin 20 Jahre alt und ich studiere molekulare Biotechnologie im vierten Semester an der TU Darmstadt.
Und ich bin die Hanna, ich bin 21 Jahre alt und ich studiere Biologie an der TU Darmstadt im sechsten Semester. Ja, wir sind auch Teil des diesjährigen iGEM-Teams der TU Darmstadt. Das haben ja die Sophia und die Elisa, die die erste Folge aufgenommen haben, schon mal so ein bisschen angerissen, das Thema. iGEM ist ein studentischer internationaler Wettbewerb im Bereich der synthetischen Biologie. Aber da wollen wir jetzt gar nicht so krass drauf eingehen. Vielleicht kommt das in einer späteren Folge nochmal. Aber einfach mal, damit ihr so eine Vorstellung habt, wie wir uns überhaupt so als Podcast-Team auch zusammengefunden haben. Ja, hier bei dem Podcast soll die Biotechnologie an sich ja im Vordergrund stehen. Und ja, wir hoffen, dass ihr weiterhin dabei seid und interessiert zuhört. Ich finde es auch ganz lustig, weil der Philipp und ich, wir haben uns tatsächlich auch noch nie persönlich getroffen, dadurch, dass jetzt ja Corona-bedingt die Uni auch nur digital stattfindet und alles, haben wir uns tatsächlich immer nur über sämtliche Online-Plattformen getroffen. Und
richtig.
Auch, wir sind jetzt auch gerade nicht zusammen, also wir nehmen jetzt gerade beide getrennt zu Hause unsere Spuren auf und telefonieren nebenbei. Mal gucken, wie das so funktioniert.
Aber, richtig.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt.
Ja, es ist ein bisschen umständlicher gerade, das alles möglich zu machen, aber wir wollen natürlich das trotzdem durchziehen,
ja.
Weil wir auch sehr Lust auf das Projekt haben. Und ja, wir hoffen, damit klappt jetzt alles.
Genau. Ja, dann steigen wir doch vielleicht einfach mal ins Thema ein. In der letzten Folge habt ihr ja schon ein paar Grundbegriffe der Biotechnologie, schwieriges Wort, kennengelernt. Und darauf wollen wir jetzt heute auch ein bisschen aufbauen und euch ein paar Fakten zur rechtlichen Lage zum Thema Gentechnik in Deutschland erzählen und auch, wie das in anderen Ländern zum Teil gehandhabt wird. Und wir hoffen, ihr findet das interessant. Das klingt jetzt vielleicht erstmal nicht ganz so interessant, aber bleibt einfach mal dran.
Genau, wir geben uns Mühe, das so interessant wie möglich zu gestalten. Zu den Begriffen oder den Grundbegriffen der letzten Folge, da wollen wir jetzt nicht nochmal alles durchkauen und im Bestfall hat man die auch noch so ein bisschen auf dem Schirm. Aber um in unser Thema einzusteigen, können wir nochmal den Vergleich vom letzten Mal hochholen. Da ging es nämlich um Kochbücher und die einzelnen Kapitel da drin. Ein Kochbuch, das hatten wir als Vergleich genutzt für das Genom, also alle Erbinformationen von einem Organismus. Das wurde eben mit dem Kochbuch verglichen. Und ein Kapitel in diesem Kochbuch war vergleichbar mit einem Gen des Genoms, also einem Abschnitt des Genoms, auf dem jetzt eine bestimmte Information liegt. Und warum erzähle ich euch das nochmal? Ich möchte eigentlich nur zeigen, es gibt ja für uns dann die Methode der Gentechnik, also dass man quasi mit diesen Genen arbeitet. Und das könnte man sich jetzt so vorstellen, als ob man ein Kapitel aus dem Kochbuch nimmt und es in ein anderes Kochbuch einfügt, mal ganz blöd gesagt. Du kannst ja vielleicht nochmal erklären, was das jetzt für uns bedeutet.
Ja, genau. Das bedeutet, dass wir damit einem Organismus neue Eigenschaften verpassen können. Das heißt, der Organismus hat jetzt neue Informationen bekommen, also neue Gene von außen, aus einem anderen Organismus bekommen, mit denen er jetzt in der Lage ist, neue Gerichte zu kochen, um mal bei diesem Beispiel zu bleiben. Also natürlich wird da nicht wirklich was gekocht, aber der Organismus kann jetzt neue Sachen produzieren, die wir zum Beispiel dann auch nutzen können für die verschiedensten Sachen und die er ohne diese Informationen vorher eben nicht hätte produzieren können.
Das Standardbeispiel, was man in der Situation eigentlich immer nennen kann, ist, dass es Insulins. Ich denke, Insulin sollte ja eigentlich jeder schon mal gehört haben, das Wort. Nochmal als kurze Erklärung, das ist ein Hormon, was bei uns im Körper und auch im Körper von verschiedensten Tieren für die Regulierung des Blutzuckerspiegels verantwortlich ist. Das heißt, wenn ein Mensch jetzt da einen Mangel an Insulin hat, dann gibt es die bekannte Krankheit Diabetes. Und ja, das Insulin muss dem Körper von außen zugeführt werden. Und das spritzt man sich dann meistens oder ähnliches. Und früher wurde Insulin eben aus der Bauchspeicheldrüse von Schweinen gewonnen. Und das war leider ziemlich ineffizient, weil man eben die Bauchspeicheldrüsen der Schweine nehmen musste und davon jetzt keine kleine Menge, sondern eigentlich sogar sehr, sehr viel, um dann am Ende aber nur eine winzige Menge des Wirkstoffs herauszukriegen. Und heute kann man das quasi alternativ machen, indem man den Mikroorganismen eben die nötigen Informationen in Form von Genen mitgibt, die sie brauchen, um das Insulin zu produzieren. Und man hat sozusagen ja, eine alternative Möglichkeit und auch eine recht ergiebige Möglichkeit, eben im Vergleich große Mengen von dem Wirkstoff herzustellen. Und ja, man braucht eben auch keine Schweine mehr dafür.
Ja, ich finde ja zum Beispiel auch die Vorstellung, mir jetzt irgendwas zu spritzen, was aus einer Bauchspeicheldrüse von einem Schwein irgendwie extrahiert wurde oder sonst was, ist nicht unbedingt so lecker. Also das mit den Mikroorganismen klingt, finde ich, schon wesentlich sympathischer und klingt auf jeden Fall auch sehr viel praktischer, so wie du das jetzt erklärt hast.
Ja, vielleicht aber auch, weil man sich unter den Mikroorganismen nicht so direkt was vorstellen kann wie unter so einem Tierorgan. Mm. Und da was rauszunehmen, das ist dann ja schon nochmal ein bisschen was anderes, ja. Genau. Aber ist auf jeden Fall, finde ich, auch eine praktischere Möglichkeit. Vor allem interessant finde ich eigentlich, dass man quasi ja in der Biotechnologie insgesamt Wesen nutzt, die wir mit unserem Auge eigentlich gar nicht wirklich sehen können oder gar nicht wahrnehmen können. Und dass die für uns so einen großen Nutzen haben können und sowas Wichtiges, Medizinisches für uns herstellen können. Ich glaube, die meisten Leute würden sogar nicht mehr wirklich erkennen, dass irgendwo Mikroorganismen drin sind, weil die dürften ja in einem großen Tank sein. In einer großen Gentechnikanlage und es wäre wahrscheinlich einfach eine große Brühe.
Ja.
Und niemand würde jetzt direkt erkennen, ah, das sind Mikroorganismen, die gerade etwas für mich produzieren dort.
Ja, die kleinen Dinge im Leben, die so viel ausrichten können, ne?
Ja, genau. Vielleicht, um nochmal on track zu kommen. Unser Organismus hat jetzt ja neue veränderte Fähigkeiten, also er kann was Neues für uns herstellen. Und wir haben das quasi ihm über die Gentechnik beigebracht. Jetzt müssen wir aber einen neuen Begriff finden für diesen Organismus, weil mit ihm, wie ihr euch schon denken könnt, ja neue Regularien jetzt auch mit hochkommen. Und dieser Begriff ist einfach gentechnisch veränderter Organismus oder auch GVO, wie wir jetzt öfter sagen werden. Das ist einfach ein bisschen gemütlicher.
Ja, oder auch GMO, also Genetically Modified Organism, wenn ihr so ein bisschen internationaler unterwegs seid.
Das liest man auch öfter, das stimmt.
Ja. Wir haben euch ja jetzt bisher nur ein konkretes Beispiel gegeben, was man mit der Gentechnik so anstellen kann. Aber da gibt es natürlich noch ganz, ganz viele andere Anwendungsbeispiele. Also man kann Beispiele aus der Lebensmittelproduktion finden. Das Insulin war jetzt ein Beispiel aus der Medizin. Da gibt es natürlich auch noch unzählige weitere Beispiele. Theoretisch könnt ihr euch das eigentlich so vorstellen, dass sich jeder Organismus gentechnisch verändern lässt. Und das ist natürlich auch was, das begeistert uns persönlich auch an unseren Studiengängen, weil das eben auch was super Kreatives ist. Man kann halt richtig viele Sachen sich einfallen lassen und theoretisch auch umsetzen. Also nichts ist unmöglich, theoretisch. Das ist eigentlich ziemlich, ziemlich krass. Also da könnte man jetzt noch so viele Beispiele nennen, aber natürlich können wir da jetzt nicht so weit ausholen. Aber vielleicht war das jetzt mal ein gutes Beispiel, damit ihr eine Vorstellung bekommt, was man so machen kann.
Genau, reicht ja auch erstmal, aber genau das ist eben der Punkt. In der Theorie ist vieles möglich, in der Praxis sieht es dann oft anders aus.
Ja.
Zum Beispiel kann ich jetzt nicht als Student einfach mal am Anfang meines Studiums ins Labor gehen und sagen, hey, ich möchte jetzt mit einem tödlichen Virus arbeiten. Und da kommen wir eigentlich auch schon zum ersten Punkt der Regelung. Es gibt natürlich einen Unterschied, mit welchem Organismus man arbeitet. Also es gibt grundsätzlich natürlich schädlichere Mikroorganismen und natürlich welche, die weniger schädlich sind. Und
zum Beispiel, wenn man jetzt mal mit irgendwelchen harmloseren Organismen arbeitet, also zum Beispiel im Studium, wie Philipp ja jetzt schon gesagt hat, kriegt man jetzt nicht direkt irgendwelche tödlichen Viren in die Hand gedrückt und soll dann damit arbeiten. Das fängt dann eher mal mit irgendwas Harmlosen an, zum Beispiel Joghurtbakterien oder irgendwas anderes. Also ich habe zumindest jetzt noch nie von irgendwelchen Unfällen gehört, die mit Joghurt zu tun hatten. Also das ist schon eher ungefährlich, würde ich jetzt mal behaupten. Wobei, Philipp, du hast da ja eigentlich was ganz Lustiges rausgefunden zum Thema Joghurt. Das kannst du ja eigentlich gerade mal erzählen.
Ja, das ist nämlich der Punkt, wo man dann bei der Recherche merkt, okay, man hat noch nicht von so vielen Joghurtunfällen gehört, aber dann googelt man das mal und merkt, dass letztes Jahr auf der A1 einfach mal 21 Tonnen Joghurt breitflächig verteilt wurden. Das ist dann der Punkt, wo man solche Sachen googelt.
In dem Fall war der Joghurt wahrscheinlich schon irgendwie, hatte der schon Gefahrenpotenzial, weil wenn du da mit dem Auto irgendwie drin ausrutscht, kannst du natürlich einen Unfall bauen oder sonst was. Aber ja, so auf der gentechnischen Ebene oder auf der Sicherheitsebene im Labor, würde ich jetzt mal behaupten, ist Joghurt ziemlich ungefährlich.
Ja.
Aber natürlich auch
Joghurt.
Also Joghurtbakterien. Ja. ja, aber selbst wenn man mit so ungefährlichen Sachen im Labor arbeitet, muss man natürlich trotzdem bestimmte Sicherheitsaspekte beachten. Also man darf jetzt nicht einfach in jedes x-beliebige Labor reinmarschieren und mit irgendwelchen Sachen rumhantieren. Also auch für einfache gentechnische Arbeiten gibt es schon eine Sicherheitsstufe. Ja, vielleicht kannst du da kurz mal dran anknüpfen.
Ja, genau. Also die erste Sicherheitsstufe, die man da nennen kann, wie man jetzt sich ja schon denken kann, da gehören jetzt alle die Mikroorganismen rein, die eben selbst kein Risiko für Mensch und Umwelt darstellen. Also man arbeitet natürlich gentechnisch mit denen, aber das grundsätzliche Risiko, was von dem Organismus selbst ausgeht, ist eben sehr, sehr gering. Ich meine, wir essen ja auch ständig diese Organismen im Joghurt zum Beispiel mit.
Ja.
Und die weiteren Stufen sind dann einfach nach Schweregrad des Risikos sortiert. Also das geht dann ab Stufe 2 bis Stufe 4 nach geringem, mäßigem und hohem Risiko nach oben. Und da kannst du ja sonst auch nochmal erzählen, welche da so reingehören.
Ja, es ist natürlich die Frage erstmal, was jetzt überhaupt ein hohes oder niedriges Risiko sein soll, weil das ist ja jetzt mal so, wenn ich jetzt sage, okay, das ist gefährlich, das kann jemand anders wieder ganz anders sehen, das muss natürlich irgendwie offiziell festgelegt sein. Ein niedriges Risiko ist zum Beispiel, wenn man mit Karieserregern oder mit Masernviren arbeitet. Masern klingt ja jetzt erstmal nicht ganz so ungefährlich, aber das sind jetzt erstmal Organismen, die uns und der Umwelt potenziell zwar schon schaden können, aber eben nicht in einem besonders starken Ausmaß. Also ich glaube, ihr habt jetzt noch nie von irgendwem gehört, der an Karies gestorben ist oder irgendwelche bleibenden Schäden davongetragen hat. Na gut, bleibende Schäden stimmt. Vielleicht schon, wenn irgendwie die Zähne komplett kaputt sind, aber...
Ja, gut, das vielleicht schon.
Ja, aber tödlich ist es nicht.
Nichts Krasseres auf jeden Fall.
Ja.
Da sieht es bei anderen Organismen schon krasser aus. Zum Beispiel kann man da, um euch einfach mal ein Beispiel für ein starkes Risiko zu geben, das wäre zum Beispiel dann da, wenn man mit Ebola oder Lassa-Viren arbeitet. Also das sind ja so die typischen Viren, die so Infektionskrankheiten aus den Tropen auslösen, die sich ganz gern verbreiten und dann eben auch zu tödlichen Verlaufen führen können. Und da muss man eben beim Arbeiten sehr vorsichtig mit sein. Uns ist dann aber auch aufgefallen, dass wir zwar diese Einteilung dann, die kam uns irgendwie bekannt vor, aber wir selbst standen eigentlich, ich denke, ich kann für uns beide sprechen, bisher nur in der ersten Sicherheitsstufe. Also wirklich im S1-Labor, wie man dann sagen würde.
Genau, also wir haben ja jetzt eben schon gesagt, es gibt 4 Stufen, also S1 bis S4. Aber so im Laufe des Studiums, also zumindest im Bachelorstudium, ich weiß jetzt nicht, wie es im Master aussieht, aber so bei uns, glaube ich, an der Uni auch, im Master ist man eigentlich nur im S1-Labor. Also es ist schon eher die Ausnahme, dass man in höheren Sicherheitsstufen arbeitet. Und vielleicht, damit ihr mal eine Vorstellung habt, wie so ein S1-Labor so aufgebaut ist oder was man da beachten muss, wenn man da drin arbeitet. Das ist eigentlich so grob gesagt erstmal ein relativ normaler Raum. Also da kann man einfach reingehen durch eine normale Tür, man kann seine normalen Klamotten anbehalten, man muss natürlich einen Kittel tragen, wie eigentlich in jedem Labor, und muss die Standard-Hygieneregeln einhalten, also Hände desinfizieren, Oberflächen regelmäßig sauber machen und desinfizieren. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da halt ständig mit Desinfektionsmittel irgendwie um sich sprühen muss oder irgendwie sonst irgendwelche krassen Auflagen hat. Das ist eigentlich relativ entspannt, da drin zu arbeiten. Man muss halt die Standard-Sicherheitsregeln einhalten. Man muss auch erstmal eine Sicherheitseinweisung machen, damit man überhaupt da rein darf und da arbeiten darf.
Richtig, ja.
Ja, aber sonst ist es eigentlich relativ normal. Also man kann da auch einfach, zum Beispiel in Firmen ist es auch oft so, man hat dann da Büroräume, wo man am PC arbeitet, und dann kann man aber von diesem Büro einfach ganz normal ins Labor reingehen. Ja, und
genau, ohne große Barrieren.
Ja.
Ja, und als Vergleich dazu mal, weil uns eben auch nicht ganz bewusst war, wie das Ganze dann in diesen extremen Sicherheitsstufen, also in den S4-Laboren zum Beispiel, abläuft, das ist nochmal eine ganze Nummer krasser. Da ist uns auch bei der Recherche erst klar geworden, dass es davon kaum welche in Deutschland gibt. Mhm. Also es gibt anscheinend wirklich nur 4 dieser Labore in Deutschland, und davon sind, Stand 2017, auch nur 2 in Betrieb, und der Rest war da erst genehmigt.
Das fand ich echt krass, das wusste ich wirklich nicht, dass es wirklich nur so wenige sind.
Man denkt sich ja auch, genau, wenn es so eine Einteilung gibt, dass dann irgendwie ja doch mehrere von diesen Laboren irgendwie da sein müssen.
Ja.
Und dass dann wirklich nur 2 auch dort, dass da regelmäßig gearbeitet wird. Ja. Mal zu der Umgebung dort. Ich habe ja eben schon gesagt, im S1-Labor, das ist dann irgendwie barrierefrei. Da kann man hiervon jetzt nicht wirklich sprechen. Da ist nämlich der gesamte Bereich abgeschirmt, und Es gibt auch krasse Maßnahmen, wie zum Beispiel jegliche Zu- und Abluft wird gefiltert. Alles, was rein oder was rauskommt aus dem Labor, muss desinfiziert werden. Und es gibt dann auch ganz krasse, zum Beispiel geschlossene, gasdichte Sicherheitswerkbänke. Also vielleicht nochmal im Vergleich zum S1-Labor. Da hat man einfach seinen Tisch, da stellt man seine Sachen drauf und es wird am Ende eben desinfiziert. Zum Beispiel dann mit Alkohol, mit Ethanol. Und dort ist es so, da kommt eigentlich nichts wirklich in die Werkbank rein, außer die Sachen, mit denen halt gearbeitet wird. Und man kann von außen eben über so armlange Handschuhe in den Kasten reingreifen und muss halt so atmen. Oder wenn man diese Werkbänke eben nicht hat, dann gibt es alternativ eben Vollschutzanzüge. Das heißt, man steckt einfach in so kompletten riesen Plastiktüten drin und darf den ganzen Tag schwitzen. Ist wahrscheinlich auch nicht so angenehm, wenn man damit den ganzen Tag arbeiten muss.
Ja, ich glaube, das ist schon echt nochmal wesentlich komplizierter, dann auch in so einem Labor zu arbeiten. Also
ja,
so mal im Vergleich dazu, einfach irgendwo reinzumarschieren, sich halt mal eben schnell einen Kittel überzuwerfen und anzufangen zu arbeiten, ist natürlich schon wesentlich einfacher. Aber ich würde es trotzdem voll gern mal, also ich würde gern mal in so ein S4-Labor reingehen und mir das mal so anschauen. Also wir an der Uni haben jetzt auch zum Beispiel gar kein S4-Labor. Also ihr habt ja schon gehört, es gibt in Deutschland nur sehr, sehr wenige.
Ja, genau.
Ich glaube, das Höchste, was wir an der Uni haben, ist tatsächlich S2. Aber wie gesagt, ich fände es mal total interessant, in so ein S4-Labor reinzugucken. Aber ich glaube, da muss man wirklich auch echt Respekt haben und nicht einfach nur irgendwie da rumschludern, weil
ja,
da gibt es halt schon echt große Gefahren, die dann von der Arbeit da ausgehen können.
Auf jeden Fall.
Ja. Aber ihr fragt euch jetzt vielleicht, woher wir überhaupt diese ganzen Infos haben, also wo man auch diese Einteilungen zu den Sicherheitsstufen und zu den Regelungen zur Arbeit mit GVOs überhaupt findet und wer das auch überhaupt festlegt. Das Ganze ist einfach in einem Gesetz festgehalten, dem Gentechnikgesetz. Das wurde 1990 erlassen und soll eben einfach einen rechtlichen Rahmen zur Arbeit mit Gentechnik bieten. Das heißt, da sind alle möglichen Sachen festgelegt. Es ist grob in 7 Abschnitte unterteilt und im ersten Abschnitt geht es erstmal um die ganzen Definitionen, die ihr jetzt auch schon kennengelernt habt, zum Beispiel, was ist Gentechnik, was ist ein GVO, und im zweiten Teil geht es dann um die Joghurtbakterien und um die Schutzanzüge quasi, also quasi die Sicherheitsstufen, die wir euch ja jetzt auch schon erklärt haben. Genau.
Ja, danach kommen eben zwei weitere Abschnitte, die nicht allzu trocken sind, wie wir finden, und auf die wollen wir jetzt gleich auch dann nochmal eingehen. Aber um erstmal das ganze Knäckebrot, was danach folgt, die letzten 3 Punkte, um die mal noch durchzukauen, da geht es dann um solche Formalitäten wie zum Beispiel Haftungsvorschriften, also wer ist einfach schuld, wenn irgendwas mit dem Mikroorganismus passiert, was nicht passieren soll. Und die letzten beiden spannenden Punkte sind dann Straf- und Bußgeldvorschriften und Übergangs- und Schlussregelungen. Und ich glaube, da müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ja.
Ja, ihr könnt ja auch gerne mal selber in das Gesetz reinschauen. Das könnt ihr einfach im Internet euch anschauen. Da gibt es ja eigentlich alle Gesetze frei zum Anschauen und zum Durchlesen. Aber wir fanden jetzt diese letzten Abschnitte doch ziemlich trocken. Also natürlich muss das alles geregelt sein. Es muss für jeden Fall irgendwie eine Regelung geben. Aber ja, da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht so drauf eingehen.
Genau. Und die anderen beiden Abschnitte, die wir noch haben, da wollen wir jetzt gerne noch drauf eingehen. Und da müssen wir aber trotzdem gerade noch mal ein paar Wörter erklären. Da geht es nämlich um die Regelung zur Freisetzung und Inverkehrbringung von GVOs.
Wow, das klingt wirklich sehr viel interessanter als Haftungsvorschriften oder was auch
viel,
immer.
Viel weniger trocken, auf jeden Fall. Wir haben da nicht zu wenig versprochen. Ja. Nee, Spaß beiseite. Das klingt vielleicht gerade noch nicht so interessant, aber ist eigentlich dann doch ein wichtiges Thema. Und zwar, vielleicht kann man sich bei dem Wort Freisetzung schon so ungefähr denken, in welche Richtung es geht. Grundsätzlich geht es einfach dabei, die GVOs rauszubringen aus ihrer Anlage, wo sie normalerweise hergestellt, erforscht, sonst was wurden. Und es geht darum, Freilandversuche mit seinen Organismen zu machen. Und das könnte natürlich potenziell, könnten das alle möglichen Organismen sein, aber oftmals geht es dabei schlichtweg um Pflanzen, die natürlich auf einem Feld wachsen müssen. Und das können sie natürlich erstmal in ihrer gentechnischen Anlage im kleinen Rahmen tun. Oder man könnte sie natürlich auch nach draußen bringen. Und dann spricht man eben über Freisetzung der Organismen. Und wir haben uns im Vorhinein so ein bisschen überlegt, wie denn eigentlich in den Köpfen von Zuhörern, die sich jetzt nicht mit Gentechnik und so auskennen, so das Klischee von einer gentechnisch veränderten Pflanze aussieht. Und die Hanna hat da was Lustiges erzählt.
Ja. Ja, ich hatte erzählt, dass ich früher, als ich klein war und auch jetzt teilweise noch, immer sehr, sehr viel TKKG gehört habe. Ich weiß nicht, Philipp, hast du es auch gehört? Bin ich die Einzige, die da so ein Suchti war?
Ich habe das wirklich auch gehört, aber nicht so exzessiv. Ich glaube, ich kenne nur ein paar Folgen.
Ja, ich hatte tatsächlich gefühlt alle Folgen und ich konnte die alle mitsprechen. Und es gab so eine bestimmte Folge, und da ging es darum, dass ein Mann hat auf einem verstrahlten Boden in der Nähe von irgendeinem abgeschalteten Atomkraftwerk fleischfressende Pflanzen angebaut. Und die sind durch diesen verstrahlten Boden dann irgendwie so riesengroß geworden und haben dann natürlich auch sehr viel zu fressen gebraucht. Und der hat dann erstmal angefangen, denen irgendwelche Kaninchen zu füttern. Und später hat er dann kleine Kinder entführt und wollte die dann an die Pflanzen verfüttern. Also es war so eine richtige Horrorfolge. Also es ist zum Glück nichts passiert letztendlich. Aber ja, bevor ich mich so mit Gentechnik mehr beschäftigt habe, auch gerade als ich noch jünger war und auch noch gar nicht so dieses Interesse hatte, da habe ich mir so bei gentechnisch veränderten Pflanzen, wenn man das mal irgendwie so aufgeschnappt hat, direkt irgendwie so was Krasses vorgestellt. Irgendwelche Monsterpflanzen, die dann irgendwie die Menschen auffressen können. Ganz so krass ist es natürlich nicht in der Realität.
Ich glaube, wenn man einmal so ein Bild gesehen hat oder auch durch so ein Hörspiel auch gehört hat, dann stellt man sich das ja auch vor.
Ja.
Und hat es dann erst einmal im Kopf und das wird dann bestimmt immer hochgeholt, wenn man über sowas nachdenkt.
Ja, da war klein Hanna ein bisschen verstört damals.
Vielleicht. Ja, aber wie schon gesagt, natürlich ist es in echt nicht der Fall, wie man sich denken kann, sondern es geht natürlich um leicht verbesserte Eigenschaften. Ein ganz prominentes Beispiel bei Pflanzen ist einfach, dass die eine höhere Resistenz gegen gewisse Fressfeinde haben, zum Beispiel.
Genau, also es geht meistens eben nur darum, dass die Pflanze eben leicht verbessert wird, wie jetzt zum Beispiel das Beispiel mit den Fraßfeinden. Das sind kleine Änderungen, die aber natürlich trotzdem große Auswirkungen auf die Umwelt haben können. Also zum Beispiel jetzt, wenn man eine Pflanze gentechnisch so verändert, dass ein bestimmter Käfer die nicht mehr befällt und frisst, dann kann es ja dadurch sein, dass der Käfer zum Beispiel dann dadurch seine Nahrungsquelle verliert. Und andere Tiere, die wiederum den Käfer fressen, verlieren dann ihre Nahrungsquelle. Und dadurch kann ein ganzes Ökosystem natürlich auch negativ beeinflusst werden. Also diese ganze gentechnische Arbeit an Pflanzen hat natürlich nicht nur Vorteile. Deshalb muss man sich vor so einer Freisetzung von einer gentechnisch veränderten Pflanze wirklich immer alles genau überlegen und die ganzen Folgen und Konsequenzen durchdenken. Weil das kann natürlich fatale Folgen haben, wenn man da irgendwie was in die Umwelt setzt, was dann außer Kontrolle gerät auch.
Ja, richtig. Und man kann ja auch meist gar nicht die Folgen so ganz absehen und deswegen sind solche Freisetzungen auch immer ein bürokratischer Akt, sage ich mal, weil man das Ganze beantragen muss. Dann muss es mehrfach geprüft werden. Und auf jeden Fall muss man sich bei allen diesen Entscheidungen, die man auch trifft, über die möglichen Konsequenzen Gedanken machen, ob das auch einfach sinnvoll ist. Und Deutschland ist da generell so ein bisschen ich sage jetzt mal konservativer, denn mal ein Fakt dazu, seit Ende 2012 gab es in Deutschland gar keine Freisetzungen mehr, die genehmigt wurden. Generell war davor das auch in Deutschland immer mehr zu Forschungszwecken. Also es gab jetzt keinen großen Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen. Und das ist auch dadurch möglich geworden, dass die EU eben ein Gesetz irgendwann erlassen hat, wodurch ein Mitgliedstaat sagen kann, wir wollen nicht, dass bei uns GV-Pflanzen oder GVOs in Form von Pflanzen angebaut werden. Und Deutschland hat davon dann auch Gebrauch gemacht.
Genau, also prinzipiell ist es in der EU erlaubt, dass GVOs oder GV-Pflanzen angebaut werden dürfen. Aber jeder Mitgliedstaat kann halt eben sagen, nö, wir möchten das aber trotzdem nicht und dann gibt es halt trotzdem ein Verbot. Zum Beispiel hier in Deutschland ist der Anbau von GVOs tatsächlich einfach komplett verboten. Mhm. Und in der EU generell ist auch nur eine einzige GV-Pflanze überhaupt zugelassen zum Anbau. Und das ist der BT-Mais MON 810, von dem ihr vielleicht auch schon mal was gehört habt. Das war ja auch mal sehr präsent in den Medien und auch ein sehr umstrittenes Thema. Aber die einzigen Länder, die diesen Mais momentan anbauen, sind Portugal, die Slowakei, Spanien und Tschechien. Die ganzen anderen Länder machen das gar nicht.
Das heißt ja auch nicht, dass wir in Deutschland quasi gar nichts mit GVOs am Hut haben, aber auch nochmal ein paar Zahlen, vielleicht damit man sich das einfach ein bisschen besser vorstellen kann. In der Welt gibt es wirklich 88%, also die Mehrzahl aller Länder auf der Welt, besitzt gar keine GVO-Landwirtschaft. Das heißt, das ist immer noch eine Technologie fast schon, die ein paar Ländern, nur ein paar Länder nutzen, sei es jetzt, weil sie technisch weiter sind oder weil sie sich dazu entschieden haben. Und 85% von diesen 22% quasi oder von diesen übrigen Prozent, die da noch da sind an der Landwirtschaft, wird von den großen vier, so haben wir sie jetzt mal genannt, genutzt. Also das sind die USA, Brasilien, Argentinien und Kanada, die halt den Großteil dieser GVO-Landwirtschaft eigentlich ausüben.
Ja, das ist auch echt krass. Also wirklich nur vier Länder, die, ich glaube 85% sind es, der bestehenden Landwirtschaft mit GVOs wirklich betreiben. Und das ist schon echt viel. Also es ist auch schon wieder eigentlich so typisch, so diese amerikanischen Länder sind da natürlich wieder ganz vorne dabei bei sowas.
Die sind Vorreiter.
Ja. Ja. Aber wie Philipp schon gesagt hat, heißt es nicht, dass wir hier in Deutschland gar keine GVOs, also gar nicht mit GVOs in Kontakt kommen. Bei uns dürfen wir die zwar nicht auf dem Feld anbauen, aber dafür importieren wir sehr, sehr viel aus anderen Ländern, vor allem eben von diesen großen vier. Aber auch dafür braucht man eine Zulassung. Also auch das geht eben nicht einfach so, dass wir sagen, so, wir importieren jetzt mal eben genveränderte Pflanzen aus den USA. Das muss auch zugelassen werden. Tatsächlich sind aber 50 Lebens- und Futtermittel für den Import freigegeben. Das finde ich auch echt krass. Also es ist wirklich nur so eine Sorte Mais, die angebaut werden darf in der EU, aber 50 Sorten, die man importieren darf.
Ja, da kann man vielleicht nochmal dazu sagen, dass manche Sachen ja auch nur in einer bestimmten Form importiert werden dürfen. Also zum Beispiel irgendwelche Rapssorten dann nur als Öl oder ähnliches. Und dass dadurch das Ganze ja auch noch so ein bisschen aufgetrennt wird. Also es sind dann nicht 50 verschiedene Pflanzen, sondern vielleicht auch Teile wirklich dann als, als festes Lebensmittel, als Öl oder ähnliches.
Ja.
Genau.
Genau.
Und was ich auch sehr lustig finde, es ist ja eigentlich interessant, dass Deutschland sich da auch dazu entschieden hat, gar keine GV-Pflanzen anzubauen. Und wir haben auch keine echte, ich sag jetzt mal, Begründung dafür gefunden, warum diese konservative Entscheidung getroffen wurde. Aber die EU auch trotzdem so freundlich ist oder auch so bereit ist, so viele verschiedene GVOs zu importieren und die dann hier zu nutzen.
Ja, und gerade in Deutschland, also wir importieren echt sehr, sehr viel. Also jährlich werden 35 Millionen Tonnen Sojabohnen aus dem Ausland importiert. Und das liegt daran, dass wir ja sehr, sehr viele Tiere auch hier halten, also Massentierhaltung. Und die Tiere müssen ja auch natürlich fressen. Und die Futtermittel, die hier in Deutschland angebaut werden, also zum Beispiel eben Soja, die decken einfach nicht den Bedarf an Eiweiß von den Tieren. Und deswegen müssen wir eben so viel aus dem Ausland auch importieren, damit dieser Bedarf gedeckt werden kann. Und ich finde 35 Millionen Tonnen, das ist schon echt, das muss man sich mal vorstellen, wie viel das einfach ist.
Und das ist dann nur fürs Füttern der Nutztiere, ja.
Ja.
Genau, um das noch zu ergänzen, von diesen 35 Millionen Tonnen Sojabohnen, die ja hauptsächlich aus dann den amerikanischen Ländern kommen, kann man davon ausgehen, dass auf jeden Fall ein Großteil gentechnisch verändert ist und dass deswegen auch unsere Nutztiere mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch in Kontakt kommen mit GVOs. Aber das bringt uns eigentlich auch ganz gut zu dem Thema, was wir jetzt gerne noch anreißen würden. Und das ist nämlich, woran erkennt man jetzt, ob eins meiner Lebensmittel, was ich kaufe, mit GVOs in Kontakt gekommen ist oder nicht? Und da gibt es ganz einfach auch im Gentechnikgesetz eine Lösung für. Und die nennt sich einfach Kennzeichnungspflicht. Das heißt, grundsätzlich gilt, alles, was GVOs enthält, da muss auch GVO draufstehen, sozusagen. Aber uns hat jetzt die Recherche so ein bisschen gezeigt, warum es eigentlich kaum Hinweisschilder gibt. Also ich weiß nicht, ob ihr mal drauf geachtet habt, aber wenn man durch den Supermarkt läuft, dann sieht man sehr wenig Schilder, wo jetzt explizit draufstehen würde, dieses Lebensmittel enthält GVOs.
Ja, ich habe es tatsächlich noch nie gesehen.
Ja, ja, ich nämlich auch nicht. Und das liegt einfach an folgenden Gründen. Es gibt nämlich eine Reihe von Ausnahmen. Das heißt, wenn jetzt ein Lebensmittel zufällig mit GVOs in Kontakt kommt, wo eigentlich keine drin sein sollen, und das geht bis zu 0,9% des Gesamtprodukts, dann muss das nicht gekennzeichnet werden. Und genauso ist es auch, wenn Tiere jetzt Futtermittel enthalten, wie unser Beispiel oben gezeigt hat, also zum Beispiel diese Sojabohnen, dann muss das Produkt grundsätzlich auch nicht gekennzeichnet werden. Also zum Beispiel Fleisch, Milch oder Eier, die von Tieren stammen, die auch GV-Pflanzen erhalten haben, das muss erstmal nicht gekennzeichnet werden.
Ja, das finde ich auch echt krass. Vor allem gibt es ja auch dieses Ohne-Gentechnik-Siegel, das ihr ja bestimmt alle kennt, dieses große Grüne. Das kann man ja eigentlich gar nicht übersehen, wenn man so durch den Supermarkt läuft. Und da haben wir uns auch dann gefragt, okay, aber wenn jetzt diese Verunreinigungen zum Beispiel drin sind oder wenn die Tiere mit GVOs gefüttert wurden und das ja nicht gekennzeichnet werden muss, Was ist jetzt die Voraussetzung, dass man dann diesen ohne Gentechnik-Sticker auf ein Lebensmittel drauf machen darf? Dadurch, dass es so viele Ausnahmen gibt, die eben nicht gekennzeichnet werden müssen, war uns das wirklich auch gar nicht so zu 100% klar, was jetzt dieses ohne Gentechnik-Siegel wirklich bedeutet. Tatsächlich ist es aber so, dass ihr euch sicher sein könnt, wenn ihr dieses Logo seht, dass alle Sachen, die der Philipp jetzt eben genannt hat, nicht stattgefunden haben. Also, dass keine Verunreinigungen drin sind. Und dass auch die Tiere nicht mit GVOs gefüttert wurden. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt einen Käse kauft und da steht drauf, ohne Gentechnik, dann heißt es, dass die Kuh, die die Milch für den Käse gegeben hat, eben auch nicht mit GVOs gefüttert wurde. Also es hat einfach wirklich bei der Herstellung von diesem Produkt in keiner Art und Weise irgendwie in Kontakt mit GVOs stattgefunden.
Genau, ja. Und wir können ja vielleicht nochmal dazu sagen, in den USA zum Beispiel ist es ja schon relativ normal, dass eben auch GVOs in großer Masse angebaut werden und auch verzehrt werden. Und das ist bei uns ja immer noch so ein großer Punkt, der sehr zu Streitigkeiten führt. Und wir haben diese grundlegende Frage, ist es jetzt sicher, GV-Pflanzen zu essen, jetzt mal rausgenommen? Denn da gibt es viele Meinungen zu. Es gibt einen wissenschaftlichen, fast schon Konsens, würde ich sagen, dass eigentlich kein erhöhtes Risiko besteht. Es gibt aber natürlich auch einige Gruppen von außerhalb, auf die wir jetzt nicht genauer eingehen wollen, die natürlich dagegen sich aussprechen. Und da, das ist einfach nochmal so ein großes Thema, da könnte man fast nochmal eine eigene Folge drüber machen,
ja.
Von der Menge her. Und das lassen wir jetzt erstmal raus. Hier soll es jetzt erstmal nur um die Gesetze dahinter gehen.
Genau. Ich meine, da hat ja auch jeder seine eigene Meinung zu. Das ist ja wie mit allem eigentlich. Es gibt immer verschiedene Meinungen und das ist ja auch vollkommen okay. Also dieses ganze Gentechnik-Thema, das ist ja auch einfach noch ein relativ junges Thema. Das ist einfach noch relativ neu alles. Und da ist man natürlich auch erstmal vielleicht ein bisschen skeptisch. Und auch aus ethischen Gründen sind ja manche dagegen, weil sie einfach der Meinung sind, man sollte einfach nicht in die Natur eingreifen.
Richtig.
Ja, das ist, wie gesagt, ein sehr, sehr breit gefächertes Thema, wo es sehr viele Meinungen gibt. Aber wir möchten da jetzt einfach auch keine Diskussion irgendwie lostreten, sondern einfach nur die Fakten nennen und hoffen, dass wir das jetzt euch ein bisschen schmackhaft machen konnten, auch wenn es jetzt sehr theoretisch mit sehr vielen Gesetzen und Paragraphen war, aber vielleicht war es ja trotzdem interessant.
Genau, und wir hoffen natürlich auch, dass ihr euch an uns meldet, wenn ihr zum Beispiel noch Fragen zu irgendwelchen Themen habt, Rückmeldungen oder auch andere Anmerkungen zu dieser Folge oder auch zu einer der anderen Folgen, dann schreibt uns doch gerne eine Mail. Und ansonsten bleibt uns, glaube ich, nicht mehr zu sagen als vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hoffen natürlich, dass ihr auch bei der nächsten Folge mal wieder einschaltet, wenn wir wieder was zur Biotechnologie erzählen.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.